Podcast der Südwestpresse.
Was verbindet ihr mit der Zahl 94?
Erstmal gar nichts.
1994, da ist Kurt Cobain von Nirvana gestorben, hat leider Suizid begangen. Das fällt mir spontan ein, aber das hat nichts mit Fußball zu tun.
Ja, dann haben noch ein paar Leute, von denen ich eigentlich sprechen möchte, noch ein paar Jahre vor sich. Ich hoffe natürlich noch einige Jahre mehr. Nämlich 94, so alt ist das Trainerteam des SV Ulm zusammengerechnet. Wir haben mit Moritz Glasbrenner einen 35-Jährigen. Nadine, wer fällt dir noch ein?
Max Kohlenberg als ganz junger Co-Trainer mit, ich glaube, 24 Jahre alt.
Genau.
Und wer ist die Nummer 3?
Patrick Waltenberger.
Ja, der so die Analysefunktion inne hat.
Genau, und der ist 25.
94 klingt jetzt erstmal nach ziemlich viel, aber wenn man es aufteilt, sieht man erstmal, wie jung dieses Trainerteam ist.
Ja, voll. Jetzt hast du natürlich Holger Betz wissentlich weggelassen. Er würde den Schnitt ein bisschen nach oben geben, aber gar nicht so arg. Ich meine, er ist Mitte 40.
Ja, und Tim Gulde kann man vielleicht auch noch zum Erweiterten. Ja, wahrscheinlich.
Doch, als Athletiktrainer, warum
ja,
nicht?
Genau. Ja. Dazu zählen, dessen Alter ist mir gerade entfallen. Aber er sieht auch noch sehr jung aus, hat sich, falls er älter sein sollte, doch gut gehalten.
Ja, das als Fun Fact zum Einstieg. Wir nehmen heute auf, Montagvormittag, wenige Stunden nach dem Heimspiel gegen Energie Cottbus, das aus Spatzensicht leider 1-2 verloren ging. Ja, das erste Spiel für dieses junge Trainerteam, für das neue alte Trainerteam, so kann man es, glaube ich, nennen. Für den neuen Cheftrainer Moritz Glasbrenner. Ich war eine Halbzeit lang im Stadion. Ihr habt das komplette Spiel gesehen. Ich habe die zweite dann am Fernsehen verfolgt, hier in der Redaktion. Ja, 1-2 verloren. Das entscheidende Tor in der Nachspielzeit. Wie fällt dein Fazit aus, Nadine?
Ja, ich glaube, am Ende muss man sagen, dass unterm Strich mehr drin gewesen wäre für den SSV. Du hast das späte Gegentor in der 90. plus 5, sehr, sehr unglücklich. Auf der anderen Seite war das auch so ein bisschen das, worauf Klaus-Dieter Wollitz dann so den Fokus gelegt hat, weil er eben auch wusste, okay, die Ulmer fangen sich dann doch ganz gerne mal in der Schlussphase noch ein Gegentor. Und das hat sich dann tatsächlich auch wieder gezeigt, auch unter dem jetzt Cheftrainer Moritz Glasbrenner.
Dazu ein bisschen und oder frappierend erinnert an die Zweitligasaison, ne, mit den vielen späten Gegentoren trotz guter Leistung oder trotz ansprechender Leistung steht man da am Ende mit leeren Händen da.
Da kann man ja zum Glück sagen, dass nicht mehr allzu viele Spieler übrig sind, die diese späten Rückschläge dann in dieser Gänze erlebt haben.
Rückschlag war sicherlich das Gegentor in der Nachspielzeit. Insgesamt fand ich, war das Spiel aber ein Fortschritt in der Defensivarbeit. Man hat meiner Meinung nach ein sehr gutes Fußballspiel gesehen. Das SSV Ulm für das, wo sie gerade stehen, denke ich. Gerade in der Defensivarbeit hat die Abwehrkette meiner Meinung nach deutlich besser agiert. Abstände und Zuordnungen zueinander haben deutlich besser funktioniert. Cottbus, muss man sagen, hat auch deutlich weniger Tiefenläufe gewagt, wo vielleicht die Geschwindigkeitsdefizite der Spatzen sichtbarer gewesen wären. Aber insgesamt gerade im Zentrum, das war ja auch eine der Aufgaben, die Moritz Glasbrenner seiner Mannschaft mitgegeben hat, das Zentrum zu verdichten, weil sie dort eben die Räume ausgemacht haben, die Cottbus sonst immer sehr gut bespielt mit ihren Top-Spielern, die sie ja in ihren Reihen haben, und hat deshalb auch Ben Westermeier gebracht in die Startelf anstelle von Elias Löder, ich denke zumindest, um mehr Zugriff zu bekommen im Zentrum. Und gerade in der ersten Hälfte, muss man sagen, denke ich, waren die Spatzen auch dominant, und Toychai Chigerci, der vielleicht beste Spieler der dritten Liga, hat eigentlich nicht stattgefunden.
Hatte wenig zu melden, und ich muss auch sagen, also das letzte Spiel, das ich ja von den Spatzen gesehen habe, war das 1-4 in Ingolstadt, das Unentschieden gegen Augsburg, da war ich nicht vor Ort, aber jetzt im Vergleich 1-4 Ingolstadt, 1-2 gegen Cottbus, fand ich, sah man schon deutlich diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, Elias, also dass die Defensive viel, viel besser stand, dass es wieder auch eine Struktur auf dem Platz da war, und die Ulmer, muss man doch sagen, rund um ihre Sache eigentlich ganz ordentlich gemacht haben.
Fand ich auch. Also es war gerade in den ersten 45 Minuten wirklich ein dominantes Spiel. Man hatte den Gegner im Griff. Konnte man sehr gut sehen am Cottbuser Trainer Klaus-Dieter Wollitz. Der hat ja getobt ohne Ende, hat nach 20 Minuten seine kompletten Auswechselspieler wütend zum Aufwärmen geschickt.
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass er das immer macht.
Ja, das stimmt. Aber er war schon echt angry und hat ja hinterher gesagt, am liebsten hätte er schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt. weil er das Gefühl hat, er muss da ein Zeichen setzen. Sein Team war also nicht im Spiel. Das lag allerdings auch in der guten Ordnung der Spatzen, fand ich auch. Möchte allerdings einen Finger in die Wunde legen. Ich fand nach vorne, also was das letzte Drittel betrifft, wirklich scharf zu sein, Chancen herauszuspielen, das war noch nicht so optimal, würde ich sagen.
Vielleicht lag darauf auch nicht der Fokus, weil man sich eben gedacht hat, Cottbus ist eine sehr, sehr torgefährliche Mannschaft. Wenn wir da jetzt mit offenem Visier spielen, also beide so viele Chancen wie möglich vielleicht dann am Ende haben, dann würde Cottbus auf jeden Fall die Nase vorn haben. Könnte ich mir vorstellen, dass deshalb dann die Offensivpower zulasten der Defensive ging in diesem Spiel. Und eine Sache wollte ich noch erwähnen, weil du Ingolstadt angesprochen hast. Hinzu kam ja auch, dass sie deutlich disziplinierter gespielt haben, was auch Ballverluste anging. Und die Ulmer haben zum Teil auch ein relativ schönes Kombinationsspiel aufgezogen, das dann natürlich dann nicht bis in den Strafraum gereicht hat, leider.
Woran auch Ben Westermeier, wie ich finde, seinen Anteil hat, weil er einfach ein recht ballsicherer Spieler ist. Jemand, der den Ball auch fordert, wie Max Brandt oder Dennis Dressel auch, der auch mit der Kugel aber auch ganz gut was anzufangen weiß und auch doch relativ wenig Ballverluste hat.
Ben Westermeier, wir haben, glaube ich, mal kurz über ihn gesprochen. Er war bis dato der Spieler, der am öftesten eingewechselt wurde, ohne jemals in der Startelf gestanden zu haben. Jetzt heute sage ich schon, am Sonntag hat er dann seinen Startelf-Einsatz bekommen, hat es eigentlich ordentlich gemacht und dann kam eine Szene, die dann mehr als unglücklich für ihn ausfiel. Es gab Freistoß für Cottbus. Im Strafraum kam es zu einem Gerangel. Ben Westermeier gegen Stürmer Erik Engelhardt. Er umklammert ihn so ein bisschen. Beide gehen zu Boden. Es sieht natürlich dann insofern auch spektakulär aus, weil einfach beide Spieler einfach dann am Boden liegen. Und Schiedsrichter pfeift dann sofort auf Elfmeter. Wie habt ihr es denn gesehen? Kann man den geben? Muss man den geben?
Puh. Eine wirklich knifflige Situation, fand ich. Also ich war auch überrascht, als plötzlich der Elfmeterpfiff kam. Es sieht halt sehr unglücklich für Ben Westermeier aus, weil er eben sozusagen auf seinen Gegenspieler auch noch drauf fällt, so dass man den Eindruck gewonnen hat, dass er sozusagen der Haupttäter war. Natürlich haben beide gezogen. Er hätte schon ein wenig früher loslassen können müssen vielleicht. Ich finde, es war eine harte Entscheidung, man kann ihn vielleicht geben, aber es war schon bitter und auch ein wenig unglücklich agiert von Ben Westermeier, muss man schon sagen.
Man kann die Szene vielleicht auch mit der Reaktion im Stadion beschreiben, denn normalerweise jubelt ja ein Fanblock auf, wenn der Elfmeterpfiff erfolgt. In dem Fall war es aber eigentlich relativ ruhig. Also es hat, glaube ich, so ein paar Sekunden gedauert, bis dann jeder kapiert hat, dass es hier Elfmeter gibt. Ich denke, eigentlich sagen auch schon die Reaktionen der Trainer alles. Also die haben es ja beide eigentlich eingeordnet. Moritz Glasbrenner hat gemeint, dass es eigentlich nicht zur Linie des Schiedsrichters gepasst hat, hier in diesem Fall auf Strafstoß zu entscheiden. Und auch Klaus-Dieter Wollitz hat ja eigentlich auch gesagt, dass es einige Schiedsrichter gibt, die das wahrscheinlich nicht geben.
Ja, der Elfmeter Pfiff, der fiel in der 67. Spielminute. Dann tritt natürlich Top-Torschütze Toychai Chigerci an, verwandelt ihn. Es war sein 5. Elfmeter in der laufenden Saison. Macht es dann sauber, souverän, bringt Cottbus in Führung.
Ja, und Moritz Glasbrenner hat keine Sekunde gewartet und hat dann, glaube ich, 4-mal gewechselt auf einen Schlag, um da diesem Spiel auch nochmal einen Impuls zu geben. Und das Ganze ist ja schon aufgegangen. Es fiel relativ schnell der Ausgleich.
Das Spiel war auch nicht unterbrochen worden bei der Szene, wo er dann am Boden lag und dann rumpelnd aufgestanden ist. Ob das dann die letzten fehlenden Körner waren.
Ein Zinedine Zidane Move.
Max Scholze zaubert.
Genau. Und ja, wirklich eine tolle Aktion. Also ich finde, nochmal auf diesen Wechsel zurückzukommen, also da hat der Coach schon ein deutliches Zeichen gesetzt. Jetzt wollen wir wirklich nochmal gucken, dass wir da dieses Spiel drehen oder einen Ausgleich erzielen. Das nehmen wir nicht so einfach hin. Das war aber in der Tat eine tolle Einzelaktion von Max Scholze, wie er sich dort dreht, mit links abzieht. Vielleicht war der Schuss haltbar, aber er war dennoch drin und alles in einem sicherlich der verdiente Ausgleich. Tolle Aktion.
Ja, aber beim 1:1 blieb es nicht. Der Vollständigkeit halber müssen wir dann noch die letzte Situation auflösen. Das war dann auch letztlich die letzte Situation eigentlich des Spiels. die Spatzen, Energie Cottbus leitet den Angriff ein über rechts. Henrik Röhrig war es, glaube ich, der die fantastische Flanke schlägt, um Klaus-Dieter Wohlitz zu zitieren. Niklas Kölle ist da, glaube ich, der Gegenspieler, ist da zu weit entfernt. Die Flanke geht in den Strafraum, dort ist Erik Engelhardt. Dort stürmt Erik Engelhardt rein, wird nicht gestoppt, ist nicht zu stoppen und macht das dann natürlich in Torjägermanier.
Ja, aus Energiesicht ein toller Treffer, scharfe Flanke, wuchtiger Kopfball, tolles Tor. Aus Ulmer Sicht muss man sagen, ja, Flanke hätte man verhindern können, dürfen. Und dann war im Zentrum eben Marcel Segert gegen zwei gestanden. Marcel Segert war kurz vorher auch noch verletzt und lag am Boden. Er wirkte angeschlagen und hatte dann in diesem wuchtigen Zweikampf in der Luft gegen zwei Cottbusser, unter anderem Torschützen Engelhardt, keine Chance. Also da hätte er unbedingt Hilfe gebraucht.
Ja, aber ich denke, unterm Strich kann man sagen, in der Saison, in der es für den SSV Ulm, denke ich, darum geht, sich hier zu etablieren in der dritten Liga, war das trotzdem ein Spiel, auf das man positiv zurückblicken kann, auf dem man aufbauen kann. Und ja, man muss da nicht in Panik verfallen.
Ja, ich glaube, erstmal muss man schon sagen, so wie es der Elias ja auch gerade gesagt hat, also kein Grund in Panik zu verfallen, wenn du gegen Energie Cottbus verlierst nach dieser Leistung, muss man dazu sagen. Sehr ordentlich, es gab Fortschritte zu sehen. Ich denke, das wird jetzt dann in der Trainingswoche auch weiterhin den Fokus drauf legen. Wahrscheinlich dann auch noch mehr ins Offensivspiel wieder reinzukommen. Mit Ferl natürlich ein sehr, sehr unangenehmer Gegner. Vor der Brust, der in den letzten Jahren in der dritten Liga ja dann doch immer wieder auch überrascht hat, tolle Spielzeiten gespielt hat, obwohl, ich sage jetzt mal, da auch die finanziellen Möglichkeiten und der ganze Rahmen, es ist ja ein ganz kleines Örtchen, so ein bisschen eingeschränkter Sinn. Sie haben jetzt mit Tobias Strobel einen neuen Trainer, Cheftrainer dazu gewonnen, der, meine ich, von Augsburg 2 kam und ja, da wird, das wird wirklich eine schwere Aufgabe und auf jeden Fall eine, die man nicht unterschätzen darf.
Ja, also ich denke mal, mit einer fehlenden großen Fanszene und einem fehlenden medialen Interesse lässt sich halt auch sehr gut und entspannt auch arbeiten. Und da wird dann nicht jeder Fehler wird durch die Lupe angeschaut. Und das sieht man ja, denke ich, auch in Elversberg zum Beispiel, dass dann solche Vereine dann, wo dann kontinuierliche Arbeit auch wirklich möglich ist,
wo sich dann nachhaltig der Erfolg einstellt. Ja. Das wünschen wir uns auch für den SSV Ulm. Eine kontinuierliche, nachhaltige Arbeit und die ist hoffentlich jetzt mit Moritz Glasbrenner erstmal begonnen worden.
Ja, Kontinuität und Wandel ist ja auch ein gutes Stichwort beim SSV zurzeit.
Mhm. Ja, man darf gespannt sein, was die kommende Woche bringt, was die nächsten Wochen bringen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns kommende Woche wieder.
Hörst du kostenlos? Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digital-Abo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle Infos auf swp.de.